Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. In den nächsten 25 Minuten geht es in die USA. Zuerst nach Kalifornien und dann nach New York. Ich bin Tina Witte. Pilgerreisen, da denkt man zuerst mal an den Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Kalifornien kommt einem da eher nicht in den Sinn. Aber genau dort wurden einst über 20 Missionen gegründet, die heute zu den ältesten Gebäuden Kaliforniens zählen und die man entlang des historischen Camino Real besuchen kann. Unsere USA-Korrespondentin Antje Sieb über eine Pilgerreise ohne lange Tradition.
Die Glocken in San Juan Capistrano werden noch ganz altmodisch mit einem Glockenseil von Hand bedient. In der Kapelle aus dem 18. Jahrhundert hat Junipero Serra, ein spanischer Franziskanermönch und berühmter Missionar, damals höchstpersönlich die Messe gelesen. Auch heute noch kann man morgens um 6.30 Uhr mit einer Messe in den Tag starten, wie Patrick McKay, Diakon aus San Diego, auf seiner Pilgerreise.
Mass at 6:30 a.m. It was dark outside. Everyone walking in.
Messe um 6.30 Uhr. Es war dunkel draußen. Eine wunderschöne Art, den Tag zu beginnen. Mit einer Messe hier, bevor man zur nächsten Etappe aufbricht. Das ist für mich eine tolle Erinnerung.
Patrick organisiert immer mal wieder kleine Pilgerreisen auf dem Camino Real. Spanische Missionare haben bei der Kolonisierung Kaliforniens entlang der Küste insgesamt 21 Missionen begründet, um die Ureinwohner zu bekehren und das Land für die spanische Krone zu sichern.
Ich glaube, die Idee war, so viele Missionen zu haben, dass der Abstand zwischen ihnen etwa eine Tagesreise zu Pferd sein sollte. Ein riesiges Vorhaben.
Die ganze Strecke von der allerersten Mission in San Diego bis nach Sonoma im Norden Kaliforniens ist mehr als 1200 Kilometer lang. Edie Littlefield Sunby hat sie zu Fuß in rund 2 Monaten bewältigt, nach einer langwierigen Krebsbehandlung.
Es hat 6,5 Jahre gedauert. Chemotherapien, Operationen. Ich habe Teile meiner Leber, des Darms, des Magens, einen Lungenflügel verloren. Und mein Weg, das zu überstehen, war immer weiterzugehen, so gut ich konnte.
Über ihre Erfahrungen hat sie ein Buch geschrieben. Und sie ist Mitglied der California Mission Walkers, einer Gruppe von über 2000 Menschen, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, den kalifornischen Pilgerweg bekannt zu machen. Es gibt einen Führer und man kann sich einen Pilgerpass bestellen und ihn wie Patrick in jeder Mission abstempeln lassen, die man auf dem Weg besucht.
So every place I've gone, Kaliforniens erste Mission in San Diego, 22.02.2023.
Im Andenkenladen machen sie das gern, denn sie verkaufen sowieso eigene Stempelpässe für Touristen, die nicht pilgern, sondern einfach alle Missionen angucken wollen. Mit dem Auto, versteht sich. Fußgänger sind auf dem Camino Real nicht so häufig, erklärt Edie. Und erzählt von schönen, aber auch nicht so schönen Erfahrungen.
Ich habe schlimm ausgesehen und schlimm gerochen. Und die Leute dachten, ich wäre obdachlos. Manchmal haben sie mich nicht mal reingelassen irgendwo, sondern mir Wasser rausgebracht.
Aber dafür habe man seine Ruhe hier und könne entspannt unterwegs sein.
Es ist nicht wie auf dem Jakobsweg, wo man gleichzeitig mit vielen anderen unterwegs sein kann und keinen Schlafplatz abkriegt, weil man dazu morgens um 3 schon los müsste.
Pilgerherbergen gibt es nicht, Hotels oder Campingplätze schon. Auch in einigen der Missionen kann man übernachten. Die Strecke selbst ist auch sicher nicht jedermanns Sache. Dort, wo der Camino Real einst verlief, sind heute oft Highways, an denen es manchmal entlang geht. Die Mission Walkers haben sich Mühe gegeben, ruhige Wege zu finden. Trotzdem sind 80-90% der Strecke asphaltiert.
It's almost all concrete.
Der Weg führt durch dicht besiedelte Großräume, San Diego, Los Angeles oder San Francisco. Vorbei an Disneyland und wenn man reingelassen wird, auch durch die Marinebasis Camp Pendleton. Aber die Landschaft sei herrlich, sagt Edie.
And it's really the Broadway of beauty.
Es ist wunderschön, weil es streckenweise an der Küste entlang geht. Manchmal ist man nur ein paar Meter vom Wasser weg.
Sometimes of the water.
Alle paar Tage kommt man zu einer historischen Mission wie San Juan Capistrano auf halber Strecke zwischen San Diego und Los Angeles. Mit seinen liebevoll gepflegten Gärten und plätschernden Springbrunnen. Für Patrick sind die Missionen heilige Orte. Für viele Nachkommen der Ureinwohner Kaliforniens sind sie historische Zeugnisse des Unrechts, wo ihre Vorfahren zur Zwangsarbeit herangezogen und von Krankheiten dezimiert wurden. Bob Ramirez' Vorfahren gehörten zu den sogenannten Missionsindianern, die die Missionen gebaut und dort gelebt haben.
They weren't here to kill them all.
Die Spanier wollen zwar nicht alle Ureinwohner umbringen, aber sie wollen sie eingliedern, bekehren und ihre Kultur als freies und unabhängiges Volk unterdrücken.
Ein Weg durch die Geschichte in die Zukunft, findet Edie Littlefield Sundby.
I mean, you're stepping back in history and you're stepping forward into the future.
Sie selbst war auf dem Mission Walk auf der Suche nach Heilung. Anderen geht es um die Religion oder sie suchen vielleicht Herausforderung oder Abenteuer. Schritt für Schritt, Mission für Mission.
Weiter nach Los Angeles. Eine Möglichkeit der Sommerhitze dort zu entfliehen ist die Palm Springs Seilbahn, hoch in die kühlere Bergregion. Aber die Fahrt lohnt sich auch zu anderen Jahreszeiten, sagt Antje Sieb, die mit der rotierenden Gondel in die Berge gefahren ist.
Es ist noch nicht mal 10 Uhr morgens, aber in Palm Springs zeigt das Thermometer schon über 30 Grad. In einem schattigen Hinterhof trinken Mark und sein Freund Hank ihren Kaffee.
I never leave in the summer. It's my favorite part.
Hank mag die Hitze, hat eine Klimaanlage und einen Pool. Das reicht ihm. Mark hat allerdings noch einen anderen Tipp, wie man der Hitze entkommen kann, die Seilbahn.
My husband and I, we have annual passes.
Mein Mann und ich, wir haben Saisonkarten. Wir fahren hoch und gehen wandern. Es ist 10 Grad kühler, als wäre man in einer anderen Zeitzone. Das ist wunderbar.
Yeah, it's like being in a whole other time zone. It's wonderful.
Die Seilbahn von Palm Springs geht sozusagen in der kalifornischen Wüste los und transportiert einen in gut 10 Minuten auf knapp 2600 Meter Höhe.
Here we go.
Zwei kreisrunde Gondelkabinen mit Platz für je 80 Menschen fahren am Seil hoch und runter, vorbei an den schroffen Felsen des Chino Canyon. Besonderes Extra, der Boden der Kabine dreht sich dabei langsam im Kreis.
Auf jedem Teil der Fahrt nach oben ändert sich ein bisschen die Aussicht. Man hat nicht nur einmal den Platz auf der rechten Seite oder auf der linken Seite, sondern man kriegt tatsächlich die Aussicht von allen Seiten. Und das sind die Pfosten der Seilbahn, die Pfeiler, weil an jedem schwingt die Gondel ein bisschen und alle, die hier hochfahren, reagieren da natürlich drauf.
Lauren ist mit ihrem Freund Cisco unterwegs nach oben und ist erleichtert, weil sich der Gondelboden nur ganz langsam dreht.
You know what? It's not as bad as I thought. I thought we were gonna actually twist fast, but this is not that bad.
Cisco war schon mal oben und freut sich auf die kühle Bergluft.
It's so nice up there. It's so like no heat at all.
Greg Purdy vom Marketing der Seilbahn weiß, dass das im Sommer ein gutes Verkaufsargument ist. Deshalb sind auch günstige Sommerpässe im Angebot. Von der Bergstation aus hat man oben rund 80 Kilometer Wanderwege zur Auswahl.
And we have 50 miles of hiking trails all in total. And, but there's hiking for every ability level.
Vom 2 Kilometer Rundweg mit Aussicht bis hin zur Tagestour auf den 3300 Meter hohen Gipfel des Mount San Jacinto ist alles im Angebot. Dabei kann man Tiere beobachten, picknicken oder campen. Oder einfach ausgestopfte Tiere im kleinen Museum angucken und auf dem Aussichtsbalkon den Blick genießen, Fotos davon auf Social Media posten und sich ins Restaurant oder in die Bar setzen. Mark Gatkowski sitzt oft mit seinem Laptop im Café und arbeitet. Auch eine Möglichkeit, die Saisonkarte auszunutzen.
Ich bin Makler. Unten ist es echt heiß. Und wenn mir das zu viel wird, komme ich hier hoch. Es ist kühler, tolle Aussicht und ich kann mal draußen rumlaufen. Das ist nett.
Restaurantmanager John Fritsch fährt täglich mit der Seilbahn zur Arbeit und behauptet, das werde auch nach mehreren tausend Touren nicht langweilig. Die Aussicht sei immer wieder anders.
Every day is different. The people are different, the views different.
Angeblich gibt es die Seilbahn sogar nur deshalb, weil ein kalifornischer Ingenieur beim Anblick des schneebedeckten Berggipfels damals schon die Idee hatte, der Wüstenhitze zu entkommen, erzählt Purdy.
Ein Ingenieur aus Palm Springs namens Francis Crocker war im Sommer 1935 hier unterwegs und sagte sich, ich wäre jetzt gerne da oben, wo es schön kühl ist. Und damit war die Idee für die Seilbahn geboren, die Jahrzehnte später gebaut wurde.
Get the tram built. Eine Firma aus der Schweiz bekam den Auftrag. 1963 wurde die Seilbahn eröffnet und bringt jetzt jedes Jahr über eine halbe Million Besucher nach oben. Im Sommer ins Kühle, im Winter in den Schnee.
Über 1,5 Millionen Touristen im Jahr und jede Menge Vögel. Auf Alcatraz, der kleinen Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco, ist einiges los. Die Felsinsel ist weltbekannt. Bis Anfang der 60er Jahre haben hier Gangster wie Al Capone eingesessen. Sie spielt in Hollywood-Filmen und auch in der aktuellen Politik von Donald Trump eine Rolle. Neil Stumps über seinen Ausflug auf die Insel.
8 Hotdog-Verkäuferinnen und Verkäufer sind bereit. Am Alcatraz-Anleger kommt gleich wieder Kundschaft an. 2x die Stunde spuckt hier ein Schiff Touristen aus, die gerade von der Insel zurückkommen. Das ist ein Wahrzeichen, man muss hierher kommen. Sagen Touristen aus Florida oder aus der Schweiz.
Also, es ist eine Attraktion, die man sehen muss.
Oder auch aus England.
Alcatraz
ist ikonisch. Ich habe Filme gesehen, Bücher gelesen. Jetzt wirklich hier zu sein, ist toll. Rund 1,6 Millionen Besucher sind pro Jahr auf der Insel. Die Fähre braucht eine Viertelstunde.
Welcome to Alcatraz,
sagt ein Park Ranger zur Begrüßung. Er trägt den typischen runden beigen Ranger-Hut. Alcatraz ist ein Nationalpark, gehört zum National Park Service, eine Bundesbehörde. Deshalb gelten hier auch Bundesregeln. Anders als in der Stadt San Francisco darf man auf der Insel nicht kiffen.
So please lower that.
Bitte nur Tabak und Nikotin rauchen.
Only please.
Aber warum kommen so viele Touristen? Ein Grund ist der True Crime Faktor.
You're walking where Al Capone,
du läufst da lang, wo Al Capone oder Machine Gun Kelly
actually walked.
Tatsächlich langgelaufen sind.
I felt emotionally.
Ich wurde emotional, als ich die Geschichten der Insassen gelesen habe. Einer hat $16 gestohlen und eine Strafe von 25 Jahren bekommen.
He got a 25-year sentence.
Alcatraz galt als absolut ausbruchssicher. Gefangene haben es trotzdem 14 Mal probiert. Besonders spektakulär ein Fluchtversuch Anfang der 60er. Drei Männer sind durch Versorgungsschächte geflohen und haben die Wärter getäuscht, indem sie Puppen in ihre Betten gelegt haben. TV-Nachrichten von damals. Sie haben die Puppen aus Gips gemacht, mit Haaren aus Pinselborsten. Sie haben während der Zellkontrollen in den Betten gelegen. All dies geschah in Sichtweite der Wachen. Wie weit sie das Floß, das sie aus mehr als 50 Regenmänteln gebastelt haben, gebracht hat, unklar. Das FBI sagt zwar, niemand habe überlebt, die Geschichte lässt sich aber bis heute trotzdem gut erzählen. Hollywood hat den Fluchtversuch auch verfilmt, mit dabei Clint Eastwood.
Also, hier ist noch nie jemand rausgekommen. Woanders haben sie eben eine Wache für 7 Knastbrüder. Hier haben sie eine Wache für jeden dritten Knastbruder.
In den 90ern gab es mit The Rock noch einen Actionfilm mit Sean Connery und Nicolas Cage.
Es gab eine Geiselnahme auf Alcatraz.
Geiselnahme 81 Touristen.
Alcatraz Island ist aber auch ein Vogelschutzgebiet. Besucher können das auch gut riechen.
The birds, oh my God.
The birds.
Und auch ein Gedenkort. 1969 haben rund 80 amerikanische Ureinwohner die Insel über 1,5 Jahre lang besetzt. Damit haben sie auf ihre schlechten Lebensbedingungen und Diskriminierung aufmerksam gemacht. Aufmerksamkeit gibt es für Alcatraz auch wieder ganz aktuell. Im Mai hat Donald Trump angekündigt, die Insel wieder zu einem Gefängnis für Schwerverbrecher machen zu wollen. Alcatraz war lange ein trauriges Symbol, aber ein Symbol für Law and Order. Vor einer Wiedereröffnung wäre in der Tat noch viel Arbeit nötig.
Oh my goodness.
Es war vor 62 Jahren schon zu teuer und ist auseinandergefallen, sagt Jolene Babiak dem Sender NBC. Sie ist Alcatraz-Historikerin und hat als Kind eines Beamten früher auch selbst auf der Insel gewohnt. Das Gebäude wurde von Gefangenen gebaut. Das waren keine Profis und es war auch schon damals in keinem guten Zustand. Und das ist 62 Jahre her. Das fällt auch einem Besucher aus Berlin auf.
Hey, man muss alles abreißen, um wieder alles neu zu machen. Einmal mit der Walze rüber. Und dann kann man vielleicht was damit rausbauen, ja.
Weiter geht es nach New York. Auch dort gibt es die Möglichkeit, der Großstadt voller Energie und Lärm zu entfliehen. Unser New York-Korrespondent Martin Ganselmeier stellt eine wunderbare Oase vor, in der die Bürger und Besucher New Yorks wieder Kraft tanken können. Und nein, es geht dabei nicht um den Central Park, sondern um eine der größten und schönsten öffentlichen Bibliotheken der Welt.
Die New York Public Library ist in mehrfacher Hinsicht eine Oase.
Wer den großen und hellen Lesesaal betritt und sich an einem der langen Holztische in ein gutes Buch vertieft, bekommt nichts mehr mit vom Lärm Manhattans. An schwülwarmen Sommertagen ist der prächtige Marmorbau auch ohne Klimatisierung angenehm kühl. Und an kalten Wintertagen, an denen der Nordostwind durch die Straßenschluchten pfeift, gibt es kaum einen schöneren Ort, um sich aufzuwärmen und dabei in Ruhe etwas zu lesen. Die New York Public Library ist für alle da und heißt alle willkommen, sagt Diego Cardoso, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Bibliothek zuständig ist. Dies ist ein großartiger Ort, an dem sich die Menschen in Themen und Bücher vertiefen können. Sei es ein Wissenschaftler oder jemand, der an einem bestimmten Thema interessiert ist. Jeder kann hier seine Oase finden. Wer zum Beispiel ein Buch schreiben will, kann sich einen Schreibtisch reservieren, in imposanter Kulisse recherchieren und sich von den Bibliothekaren mit Recherchematerial versorgen lassen. Der Bücherwunsch mag noch so ausgefallen sein. Innerhalb einer Stunde wird das gewünschte Buch mithilfe einer elektronisch betriebenen Bücherbahn aus den Tiefen des Archivs unter dem benachbarten Bryant Park ans Tageslicht geholt. 55 Millionen Bücher und Medien hat die New York Public Library im Angebot. Die bekanntesten Bücher, die hier recherchiert oder sogar geschrieben wurden, sind in der Dauerausstellung Made in New York Public Library zu sehen, sagt Diego Cardoso. Eines der jüngeren Bücher, das sogar mit Leonardo DiCaprio verfilmt wurde, ist David Grants Bestseller Killers of the Flower Moon. Das hat er hier geschrieben. Ein Buch über die Ausbeutung der Osage-Indianer in Oklahoma. Eine weitere Dauerausstellung zeigt die Schatzkammer der New York Public Library. Dort zu bewundern die erste Gutenberg-Bibel, die nach Amerika kam, die handschriftlich verfasste Abschiedsrede des ersten US-Präsidenten George Washington und der Publikumsmagnet unter den jüngsten Bibliotheksbesuchern, die Originalstofftiere des Kinderbuchklassikers Winnie the Pooh. Doch auch in sozialer Hinsicht ist die New York Public Library eine Oase. Im kalten New Yorker Winter gibt es Räume in der öffentlichen Bibliothek, in denen sich Obdachlose aufwärmen können oder an besonders schwülwarmen Tagen Abkühlung finden. Auch Toiletten und Waschräume stehen Obdachlosen zur Verfügung. Jeder ist uns willkommen, sagt Diego Cardoso. Wenn du einen Ort brauchst, wollen wir dieser Ort sein, wofür auch immer du ihn brauchst.
We welcome everybody. If you need a space, we want to be the space for you, whatever it is you might need.
Etwa 90 Filialen hat die New York Public Library. In allen gibt es kostenlosen Zugang ins Internet und Angebote, die auf die Bedürfnisse der Bürger des jeweiligen Stadtteils zugeschnitten sind. Wie bewirbt man sich für einen Job oder eine Wohnung? Wie lerne ich mit meinem Geld auszukommen? Oder wie bereite ich mich auf den Ruhestand vor? Gail Kennedy hat seit mehr als 10 Jahren eine Mitgliedskarte der New York Public Library. Die gibt es für alle New Yorker kostenlos. Mit ihr kann man nicht nur Bücher ausleihen, sondern sie berechtigt auch zu günstigerem Eintritt in Konzerte und Museen. Gail Kennedy kommt regelmäßig in das Hauptgebäude mit den berühmten 2 Marmorlöwen links und rechts der Eingangstreppe.
It's so relaxing. And it gets you away from the hubbub.
Es ist so entspannend. Du kannst dem Lärm der Großstadt entfliehen und entdeckst immer was Neues. Wie die Ausstellung über 100 Jahre New Yorker. Die ist so schön.
The New Yorker exhibit that's up there, that's beautiful.
Und weil die New York Public Library eines der schönsten Gebäude New Yorks ist, sieht man sie auch in vielen Filmen und Serien, zum Beispiel in Ghostbusters oder The Day After Tomorrow oder in der Serie Sex and the City. Diego Cardosos Lieblingsszene stammt aus dem Klassiker Frühstück bei Tiffany mit Audrey Hepburn. Das ist die Szene, als Audrey Hepburn ein Date mit einem Schriftsteller hat und er fragt in der Bibliothek nach seinem eigenen Buch. Sowas passiert auch heute immer wieder, ist also sehr realistisch. Im großen Lesesaal der New York Public Library das eigene Buch in den Händen halten. Für viele Schriftsteller und Autorinnen ist dies der krönende Abschluss ihrer oft jahrelangen Arbeit.
Die grüne Oase in New York ist der Central Park. Jede Nacht sind dort Romeo und Julia unterwegs. Das sind 2 Kojoten, die im Park wohnen und immer mal wieder gesehen werden. Dabei ist es wirklich Glückssache, sie in der Dämmerung zu treffen, denn die beiden sind sehr scheu. Mehr von Martina Butler.
Das ist New York. Laute Sirenen und Kojoten, die dazu heulen. Die New Yorker nennen sie Romeo und Julia, denn die beiden sind ein Paar und streunen zusammen durch den Central Park, erzählt Wildtierfotografin Jacqueline Emery, die die Kojoten beobachtet.
Well, coyotes are monogamous and they mate for life.
Kojoten suchen sich einen Partner fürs ganze Leben. Diese beiden gehen extrem liebevoll miteinander um. Sie haben eine enge Verbindung. Sie sind sehr spielerisch und springen über Zäune, von denen wir dachten, dass sie viel zu hoch für sie sind.
Romeo und Julia jagen Nager und haben auch schon mal eine Gans erwischt. Das Buffet im Central Park ist reichhaltig. Über 40 Millionen Menschen kommen jedes Jahr in den Park, gehen hier spazieren, joggen, machen ein Picknick. Experten beruhigen: Angst muss man vor den Tieren, die manche vielleicht für einen Hund halten könnten, nicht haben. Sie sind sehr schüchtern und verstecken sich lieber. Nachwuchs gab es von den beiden bisher nicht.
Wir hatten dieses Jahr die Hoffnung, dass es Babys gibt. Wir haben ein paar Mal gesehen, wie sie sich gepaart haben, einmal sogar am Valentinstag. Aber es ist einfach nichts passiert dieses Jahr.
Dabei ist der Central Park mit all seinem Trubel auch nicht das beste Umfeld, um kleine Kojoten großzuziehen, sagt Jacqueline Emery, die inzwischen auch so einiges über Kojoten gelernt hat, im Interview mit NPR.
They also might have had trouble finding a suitable den.
Vielleicht haben sie auch einfach keinen guten Bau gefunden. Es sind so viele Menschen im Park, dass es für die Kojoten schwer ist, ein ruhiges Plätzchen zu finden, wo sie nicht von Menschen, Hunden oder Waschbären gestört werden.
They'll be undisturbed by people, dogs and also raccoons.
Ein Stück Wildnis mitten im Betondschungel von New York. Adler, Eulen, Streifenhörnchen, Schildkröten, fliegende Eichhörnchen, sie alle leben im Central Park. Und mitten unter ihnen die beiden Kojoten, die viele Menschen gar nicht sehen, auch wenn sie ganz nah dran sind, erzählt Wildtierfotograf David Lay.
Leute sind teilweise so in ihr Handy vertieft, die Kojoten laufen 3-4 Meter vor ihnen und sie merken es nicht.
Und irgendwo im Schutz der Büsche verschwinden sie wieder, versteckt mitten im Trubel des Parks. Nur ab und an hört man sie.
Muttermilch-Eis, so wie Mama es gemacht hat. Damit lockt eine Eisdiele in Brooklyn neugierige Kunden an. Viele sind erleichtert, wenn sie erfahren, dass das Eis nicht wirklich aus Muttermilch gemacht ist, sondern nur den Geschmack treffen soll. Ob das klappt? Martina Butler hat es getestet.
Eine große sonnengelbe Kugel Eis. Darin steckt eine Waffel, auf der flüssiges Gold steht. In der Eisdiele an der Brooklyn Bridge gibt es gerade Muttermilch-Eiscreme. Limited Edition. Und die wollen viele probieren. Bethany schiebt mit ihrer Freundin die Kinderwagen in die Eisdiele. Sie sind neugierig, erzählt sie mit einem Lachen.
So we came in here, we're on a mommy date.
Wir haben ein Mommy Date, weil unsere Töchter gerade zusammen gespielt haben. Als meine Freundin meinte, hast du davon gehört, sollen wir es probieren? Habe ich gesagt, klar, machen wir. Da steht wie von Muttern gemacht. Naja, wir produzieren ja gerade Milch.
Like we're making milk right now.
Ihre Freundin Alexa ist begeistert. Der Geschmack sei genauso wie ihre eigene Milch, die sie mal probiert hat.
But I have tried my breast milk and it tastes so similar. It's really delicious.
Das Eis schmeckt nach Karamell, ein bisschen Honig und unglaublich süß. Und auch wenn Muttermilch draufsteht, soll es nur den Geschmack imitieren. Das Eis ist nicht aus echter Muttermilch gemacht, erklärt Jonathan, Manager bei Odd Fellows. Viele Kunden seien erleichtert, wenn sie das hören. Paul sitzt mit seiner Freundin in der Sonne und wollte auch mal probieren. Er findet den Geschmack richtig gut, ordentlich süß, aber für ihn schmeckt's wie ein ganz normales Eis.
It's good. It's just like sweet cream, really ice cream. It's just like regular ice cream, but it's yellow. Yeah.
Seine Freundin, die schon mal die Muttermilch ihrer Schwester probiert hat, winkt ab. Die sei bei weitem nicht so süß gewesen.
It doesn't replicate breast milk that well, I think, I would say. This is much sweeter and more flavorful than breast milk.
Die Idee mit der Muttermilch-Eiscreme ist in Kooperation mit einem Hersteller für Babyprodukte entstanden. Sie wollen ein Bewusstsein schaffen, dass Stillen ganz normal ist. Alexa weiß, wie wichtig das ist. Sie erlebt die Vorurteile gegenüber stillenden Müttern gerade am eigenen Leib.
Es gibt hier noch viele Leute, die meinen, Stillen sei unnatürlich und vor allem in der Öffentlichkeit. Die sagen, das ist widerlich, aber wir füttern doch nur unsere Kinder. Das hier ist also wirklich cool und ermutigend.
Und ihre Freundin Bethany sagt, dass sie sich durch diese Geschmacksoffensive gesehen fühlt. Sie findet die Sache richtig lustig.
I feel seen, like, oh, somebody actually sees me and like what I'm experiencing. So this is fun for me.
Alexas Tochter lutscht genüsslich ein kleines bisschen von dem gelben Eis. Sie wird noch gestillt und dass es ihr schmeckt, ist der beste Beweis, finden die beiden Mütter. Den Geschmack haben die Eismacher voll getroffen.
Das war unterwegs in Kalifornien und in New York. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann finden Sie alle Sendungen auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.